Wie sieht es eigentlich im Heizungskeller aus? Wie werden wir in Zukunft unsere Wärmeversorgung gestalten? Darum geht es heute mit Aurelie Alemany. Sie ist Vorstandsvorsitzende von EnerCity und dieses Gespräch wurde aufgenommen am 8. Mai.
Moin und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und Jetzt. Wir hatten versprochen, ganz interessante Themen aufzurufen und dafür hochinteressante Gäste einzuladen. Heute geht es um ein Thema, das betrifft gleichzeitig Klimaschutz und den Geldbeutel.
Denn es geht um das Thema Wärme und damit auch um das Thema Heizen. Und da ist bei uns heute ein ganz spannender Gast und zwar Aurelie Alemany. Schön, dass du heute bei uns bist. Du bist die Vorstandsvorsitzende von EnerCity, einem Unternehmen mit immerhin über 9 Milliarden Euro Umsatz, das sich vor allem auch um die Themen Wärmewende kümmert. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, ich freue mich sehr und danke für die Einladung heute.
EnerCity, früher mal Stadtwerke Hannover, ist unter den 10 Top-Energieunternehmen in Deutschland, was den Umsatz angeht. Also du bist eine wichtige Stimme in der Energiewirtschaft. Ich habe mal nachgeschaut. Wir hatten in den letzten 10 Jahren nicht weniger als 5 Bundesenergieministerinnen und Energieminister. Mal gucken, ob ich sie noch alle zusammenkriege. Sigmar Gabriel, Brigitte Zypris, Peter Altmaier, Robert Habeck und Katharina Reiche. Ist das ein Symptom für die Energiewende? Und wenn du die Wahl hättest, wer von denen hat es am besten gemacht?
Oh, man fängt gleich mit einer heißen Frage, würde ich sagen. Zuerst einmal für die Energie- und die Wärmewende, es geht um Themen, die langfristig sind. Das heißt, wir planen nicht von einer Wahlperiode zu dem anderen. Als Unternehmen muss man ganz klar in den nächsten 10, 20 25 Jahren Plan. Das ist der Merkmal Infrastrukturunternehmen oder Infrastrukturprojekte. Was wir aber brauchen genau in diese Infrastrukturprojekte, wir brauchen einen Rahmen, die möglichst stabil ist. Und diese Vielseitigkeit an unterschiedliche Ministerium und so weiter führt dazu, dass diese Stabilität nicht immer gegeben ist. Und das ist eine Herausforderung, die wir öfter in der Öffentlichkeit auch besprechen. Was wir aber sagen können, ist, vor über 15 Jahren hat Deutschland sich eine sehr ambitionierte Energie- und Wärmewende vorgenommen. Bis jetzt haben wir sehr stark an die Energiewende gearbeitet, mit der Dekarbonisierung, mit klaren Zielen bis 2030, 2045. Und diese Ziele sind nicht verändert. Das heißt, unser Job ist zusammen mit der Politik, die auch wechselt von einer Legislaturperiode zu den anderen, eine stabile Rahmenbedingung zu kreieren, die uns erlaubt, diese Investitionen in die Zukunft zu machen.
Naja, ein bisschen habe ich den Eindruck, die Energie- und die Wärmewende, die sind so wie die Echternacher Springprozession. Also 2 Schritte vor, 1 Schritt zurück. Würdest du trotzdem sagen, unter diesen Bedingungen alles in allem, wir sind im Plan?
Wir sind nah an dem Plan, weil wir heute schon 60% Erneuerbare haben. Und ich meine, das ist eine Mega-Leistung, was Deutschland gemacht hat. Und wir wollen bis 2030 80% erreichen. Und jeder weiß, dass die letzten Schritte, die letzten 20% oder 30% eines Projektes sind die schmerzhaftigen. Und genau sind wir hier gerade. So, was wir aber bis jetzt nicht auf die Kette bekommen haben, wenn ich das so ein bisschen salopp sagen kann, ist die Wärmewende. Und die ist extrem relevant für die Zukunft. Es ist höchste Zeit, dass wir die in die Hand nehmen.
Und wenn ich da vielleicht mal kurz reingehen darf, 60%, das bezieht sich ja auf das Stromnetz, ja, wo wir dann diese 60% erneuerbaren Energien haben. Und in der Wärmewende sieht es ja wesentlich schlechter aus. Also wir haben ja einen viel höheren Anteil noch von fossilen Brennstoffen, von Gasheizung, von Ölheizung. Hast du da Zahlen für uns, wo wir da gerade stehen?
Ja, also Deutschland steht bei der Wärmewende unter 20%. Wenn wir überlegen, dass wir eine komplette Infrastruktur in ganz Deutschland, was ist sehr regional, die Energiewende, das ist echt kein gutes Ergebnis. Als EnerCity, wir stehen letztes Jahr bei circa 35% und in 26 mit der Kohleausstieg, die wir gerade in dieses Jahr mit dem Stilllegung der Block 1 werden wir in 2026 bei 50% sein. Und das ist genau, was wir brauchen, um die Wärmewende zu machen. Wir sind aber ziemlich einzigartig als EnerCity in dieser Position. Und deswegen ist schön, dass wir heute über die Wärmewende sprechen, weil da müssen wir viel mehr machen. Und da brauchen wir Unterstützung der Politik und der Mut der Industrie das zu tun.
Dann haben wir bei der Gelegenheit auch gleich den Werbeblock mit untergebracht. Aber ich komme nochmal zurück auf die Echternacher Springprozession. Wärmewende, das klingt ja sehr abstrakt, aber am Ende wird es sehr konkret, weil es geht um die Heizung. Und heizen müssen wir alle. Ganz egal, ob wir selber Häuser haben, ob wir Mieter sind. Wir heizen und die Heizkosten sind im Zweifel auch wesentlich höher als die Stromkosten. Du hast gerade gesagt, also da ist noch eine Menge Arbeit vor uns. Aber das, was wir jetzt gerade erleben, ist jetzt auch bei der Wärmewende mal wieder ein Kurswechsel. Es gab erst eine Riesendiskussion um das sogenannte Heizungsgesetz, das, glaube ich, nie so hieß. Dann gab es ein Gebäudeenergiegesetz. Jetzt soll es geben ein Gebäudemodernisierungsgesetz. Sag doch mal, was das eigentlich bedeutet und was du davon hältst.
Also es bedeutet zuerst unheimlich viele Diskussionen und eigentlich mehr oder weniger Stillstand bei der Entscheidung der Technologie, die wir brauchen bei uns zu Hause. Das heißt, wenn ihr mit dem Handwerk letztendlich spricht, auch in Hannover, aber in Rest Deutschland, ist diese ganze Unsicherheit über Heizungsgesetz, Gebäudeeffizienz, Energieeffizienzgesetz oder Modernisierungsgesetz, das führt dazu, dass erstmal die Kunden nicht wissen, was sie machen sollen. Punkt Nummer eins, also das ist schlecht. Punkt Nummer zwei ist, dass wir uns dekarbonisieren, das ist letztendlich klar. Und die Frage ist nur, wie. Und diese Frage zu beantworten, die geht nicht mit Allgemeinheit. Und das ist genau, was wir versuchen zu machen. So, ich persönlich war die Aktivität der letzten Regierung eigentlich ganz gut. Ja, also die haben letztendlich einen Rahmen gesetzt, der uns erlaubt hat, als Unternehmen, aber auch insbesondere für unsere Kunden, Entscheidungen zu treffen mit einem klaren Rahmen. So. Mit der Gebäudemodernisierungsgesetz, man versucht, diesen Rahmen offener zu sein, aber meine persönliche Meinung ist, es ist nicht offener, das ist komplexer. Und Komplexität führt nicht zu einer besseren Entscheidung. Und das ist genau die Arbeit, die gerade in der Diskussion ist. Wirklich, wie kann ein Kunde einfach die richtige Entscheidung treffen? Und die richtige Entscheidung ist eine nachhaltige Entscheidung. Ja? Also, und nachhaltig ist auch die finanziell die richtige. Und welche Risiko haben wir in Zukunft? Letztendlich meine Gasheizung, um das auf den Punkt zu bringen, weil das ist die Diskussion, die eine Biogastreppe beinhaltet. Die Risiko sind sehr hoch. Das heißt, ich glaube, und das ist auf jeden Fall eine kritische Diskussion jetzt. Und wir als Innercity ist die Frage, wie agieren wir in dieser Diskussion? Ja, wir sind ein sehr wichtiger Berater für unsere Kunden, ein sehr, sehr wichtiger Unterstützer für das Handwerk. Und daher, für uns ist entscheidend, was wir in der Wärmeplanung gemacht haben.
Lass mal, du hast eben das Stichwort Biogastreppe benutzt. Mhm. Das wird den wenigsten etwas sagen. Die kennen alle möglichen Treppen, aber Biogastreppen nicht. Was ist denn eine Biogastreppe und was hat sie für eine Rolle in diesem neuen System?
Ja, also eine Biogastreppe ist nichts anderes letztendlich als wie viel Biogase kann ich in mein Gas letztendlich ransetzen. Und das ist eine Treppe, weil es entwickelt sich immer nach oben im Laufe der Zeit. Nicht vergessen, unser Ziel ist zu dekarbonisieren letztendlich bis 2045 in Deutschland. Ja. So, das ist die Biogastreppe. Das heißt, wie viel Biogas setze ich in meine Gasheizung, um diese dekarbonisierte Ziele zu erreichen? Was ist die Herausforderung bei dieser Biogastreppe? Wir brauchen Biogas, um das zu füllen. Und es gibt nicht so viel Biogas in Deutschland. Und das Biogas heute wird eingesetzt in mehr industrielle Maßstäbe. Ja, das heißt, wir nutzen Biogas als Innercity und die Wärme, die wir erzeugen für unsere Kunden zu dekarbonisieren. Ne? Und das wird auch in andere Industrie auch angesetzt. Und das ist so prioritäre Anwendung, weil das sind große Anwendungen und die sind sehr effizient.
Und wenn ich da einmal was zu sagen darf, auch als Landwirt, man hat ja Biogase und dann auch die Stromerzeugung, die man oftmals ja auch aus den Biogasanlagen gemacht hat. Das wurde ja über das EEG sehr, sehr lange vergütet. Und man stellt halt auch irgendwann fest, und auch da gibt es auch spannende Umnutzungsformen, das als Speicherung mehr zu nutzen und dann in Mangellagen zu nutzen. Das ist alles in Ordnung, es hat seine Berechtigung. Aber die Frage ist schon, wie effizient ist es, damit zu heizen? und das einfach dann nur in den Haushalten zu verbrennen. Und das erscheint mir jetzt mal rein, naja, aus einer technischen Perspektive sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das sich in Zukunft lohnen sollte und dass das wirtschaftlich betrieben werden kann.
Es kommt noch dazu, dass das für die Landwirte eine tolle Sache ist. Die werden gleichzeitig zu Energiewirten. Aber unter den erneuerbaren Energien sind die Biogase aus der Landwirtschaft, glaube ich, das teuerste, was wir haben.
Und was man ja machen kann, ist mit der Abwärme aus einer Biogasanlage hervorragend heizen. Ne, da gibt es in Beuchte, das ist in meinem Wahlkreis, gibt es ein schönes Dorf, die haben das super gemacht und die können damit super heizen. Aber das ist halt die Abwärme der Biogas. Das ist nicht das tatsächliche Biogas, das ist keine Gasheizung. Ein ganz wichtiger Unterschied.
Genau, und für uns, die jetzt spezialisiert, ich auf der Energiebranche, du aus der Politik, Stefan, und du über der Agrarwirtschaft, wie ich das gerade erfahre, wir reden über Dinge, die wir verstehen. Für die meisten Kunden und Kundinnen, das ist viel zu komplex. Ja? Daher am Ende ist wirklich für mich die Klarheit, dass diese Biogastreppe ist keine Produkt, die groß sein kann, also für viele Kunden zur Verfügung steht. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Daher mein Appell ist letztendlich auf diese neue Technologie und effiziente Technologie, die dekarbonisiert sind. Mein Appell ist, auf die Wärmeplanung der jeweiligen Städte zurückzugreifen. Und jetzt spreche ich für Hannover. In Hannover, die Sache ist sehr einfach. Die Sache ist, zwei Drittel werden, der Bewohner von Hannover werden mit Fernwärme, die dekarbonisiert ist. Und dafür haben wir die Verantwortung als in der City, das zu tun. Und ein Drittel der Bewohner in Hannover ist die beste Lösung, die Wärmepumpe. Und das ist die beste Lösung auch für die Infrastruktur, die wir bauen. Und das ist der nächste Punkt, was in der Öffentlichkeit öfter gesprochen wird. Die gesamte Kosten, die kommen letztendlich auf die Rohstoffe, also Strom oder Biogas, weil wir gerade über Biogas gesprochen haben, und auch über die Infrastrukturkosten. Und wenn ich anfange, eine Stadt zu haben, Infrastrukturkosten für Gas, für Fernwärme, für Strom und so weiter, das wird beliebig teuer. Daher ist da auch für mich ein Vernunft wieder zu finden, dass wir sagen, dass wir die gesamte Kosten berücksichtigen, inklusive die Strukturkosten. Und dann, es gibt ja die Energieunternehmen, die das optimieren und die müssen auch vertrauen, dass wir damit das Richtige tun.
Wir kommen für großes Indianer-Ehrenwort noch auf die Fernwärme zurück. Ich will aber noch auf einen Punkt zurückspringen. Das Versprechen, das insbesondere die Union abgegeben hatte mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz, Gebäudeenergiemodernisierungsgesetz, das lautete, liebe Bürgerinnen und Bürger, ihr werdet auch in der Zukunft immer frei wählen können zwischen Öl- und Gasheizung. Klammer auf, ihr müsst halt nur diese Grüngastreppe nach und nach erfüllen. Jetzt ist aber der Nachteil, dass das Ganze, wie wir diskutiert haben, im Zweifel eine teure Tasse Tee wird. Und zweitens, wir nicht genau wissen, wie viel man von den Biogasen eigentlich zur Verfügung hat. Und die Mischung von beiden ist dann im Zweifel noch teurer macht. Ist das ein Versprechen, ein hohles Versprechen, weil es nur auf den ersten Blick hält, aber auf den zweiten Blick sieht man, das lässt sich so gar nicht halten? Also führt man da die Eigentümer, die Mieter hinter die Fichte?
Das ist eine sehr provokative Frage, ja, Stefan. Das kommt vor. Also ich glaube, dass diese Gasheizung kann nur wirklich eine völlige Ausnahme zur Regel sein. Und wir machen eine Gesetzlage, wo wir eine Ausnahme letztendlich damit ermöglichen und damit die Regel gefährden. Und das ist mein Punkt. Also ja, ich glaube wirklich, dass diese Gas- und diese Biogastreppe eine teure Angelegenheit am Ende ist. Dass wenn wir eine wirtschaftliche Entscheidung treffen und die Kunden werden auch eine wirtschaftliche Entscheidung treffen, sich dagegen entscheiden werden, weil genau dieses Risiko und dass wir auftreten, da ist, dass es zu teuer sein wird. Nur jetzt, es gibt so vielleicht einen Haushalt irgendwo in Hussebude, keine Ahnung in welcher Stadt, die möglicherweise mit bestimmten Rahmenbedingungen doch eine Gasheizung als letzte Möglichkeit hat. Nur deswegen ärgert mich diese Diskussion, weil wir letztendlich für Ausnahmefälle eine super komplexe Regel letztendlich aufgebaut haben. Meine persönliche Meinung.
Aber, also meine übrigens auch. Und da wird es wahrscheinlich noch ein paar Leute mehr
geben. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, die Haushalte, die vielleicht nicht auf eine Wärmepumpe umsteigen können, die können doch garantiert auf eine Pelletheizung umsteigen oder ähnliches oder mit Holz heizen. Also Hackschnitzel zum Beispiel. Also ich glaube, dass es technisch nicht möglich ist, ein Haus anders zu heizen, ich glaube, da gibt es meistens schon Möglichkeiten, wenn man denn dann eine sucht.
Das ist das Thema. Man kann mit einem Gesetz nicht alles beantworten, besonders was eine sehr spezifische Frage. Aber wir müssen es so lassen. Die Wärmepumpe ist heute das effizienteste Gerät, die wir haben. Die Entwicklungen sind sehr groß und sehr vielseitig momentan. Das heißt, es kommt noch viel bessere, also noch weitere Technologiesprung in die Zukunft. Und es gilt auch, dass diese Fernwärme, und das ist in aller Wärmeplanung für Städte ein sehr hocheffizientes Ergebnis für uns. Und diese Lagplanke, die sind undiskutabel aus meiner Sicht.
Nochmal zu den Kosten. Das Problem besteht ja ein bisschen darin, die Entscheidung, welche Heizung kommt in ein Haus rein, jedenfalls in ein Mehrfamilienhaus, trifft nun mal der Eigentümer. Aber die Heizkosten tragen die Mieterinnen und Mieter. Wie soll das denn aufgeteilt werden zwischen den beiden? Oder wird es gar nicht aufgeteilt, entscheidet halt der Eigentümer und es zahlen die Mieter? Oder was ist deine Einschätzung? Wie geht das untereinander?
Es gibt Gesetze dafür, also und Regeln. Momentan die Regel sieht vor, dass der Besitzer die Investitionskosten trägt und der Mieter letztendlich die Heizkosten trägt. Und deswegen hat sich die Diskussion wegen dieser Gasheizung, die in der Investitionskosten einfach deutlich billiger sind als die Wärmepumpe, entflammt in den letzten Tagen, auch mit der Vermieterbund, die jetzt mit einer super komplexen Regel wieder versucht, dieses Problem zu heilen, dass man letztendlich das Risiko nicht allein auf den Mieter setzen kann. Und das wird gerade diskutiert das zeigt einfach, wie auffällig letztendlich dieses Gebäudemodernisierungsgesetz ist, weil es bringt eine Komplexität mit dieser Offenheit, die schwer zu kommunizieren und auch schwer zu managen ist.
Okay, verlassen wir mal das vielleicht etwas dann doch verkorkste neue Gesetz. Und ich finde das ja auch spannend. Die Ampel wurde ja oft kritisiert für genau dieses Gesetz, für den Heizungshammer, wie er mal in der Bild stand und all so ein Spaß. Und jetzt stellen wir doch fest, so schlecht war das gar nicht. Und wir haben sogar Lob bekommen dafür am Anfang, dass die Regierung und auch der Minister Habeck das gar nicht mal so schlecht gemacht hat.
Hinterher.
Ich finde es in der Situation natürlich nicht.
Dazwischen lagen 5 Monate.
Ja, ja. Schärfster Kritik.
Krawalliger Diskussion.
Absolut.
Und am Anfang, da war es auch noch ein anderes Gesetz als das, was hinterher rausgekommen ist. Absolut. Also es war nicht alles schön in der Vergangenheit.
Nein, um Gottes Willen. Ich will das gar nicht wieder aufleben lassen. Das war eine harte Kritik und sehr viel politischer Druck auch, der da erzeugt wurde. Aber so der Blick zurück hilft ja doch manchmal, das nochmal zu reflektieren. Ich möchte mal ein anderes Thema anschneiden. Und zwar, wir kamen ja von den 60%, die wir im Stromnetz haben. Und dann haben wir gesagt, wir haben irgendwie unter 20% in dem Wärmebereich. Und jetzt koppeln wir ja diese Sektoren. Also wir sprechen ja ständig von Sektorenkopplung, weil wir jetzt die Wärmepumpe, die mit Strom betrieben wird, antreiben etc. Wie kann man diese Systeme intelligent verschränken? Gibt es dort Möglichkeiten, voneinander zu profitieren und die Infrastruktur auch auf der anderen Seite mitzudenken? Und was macht EnerCity in dem Bereich?
Also vielleicht, bevor ich diese spezifische Frage beantworte, nochmal eins Ebene drüber. Die Energiewende, die wir wirklich gelungen, auch wirtschaftlich, ökonomisch gelungen, wenn die Sektorkopplung stattfindet, und das betrifft die Wärme, als auch Elektromobilität.
Wir müssten vielleicht noch mal kurz das Wort Sektorkopplung erklären. Das kann man so zusammenfassen, glaube ich, das Beste aus allen Welten versuchen zusammenzubringen. Also aus dem Strombereich, aus dem Bereich der Wärme. Und Strompumpe ist ein gutes Beispiel.
Genau.
Wärmepumpe.
Und vielleicht eine Ergänzung zu dieser Sektorkopplung. Am Ende, wir elektrifizieren einfach diese ganze Energie. Also das heißt, wir elektrifizieren die Wärme, wir elektrifizieren die Mobilität Und das ist klar, dass wir das zusammenbringen sollten. Und bei der Wärme, es gibt zwei Themen, die ganz wichtig sind zu kombinieren. Das ist einmal, okay, wenn wir jetzt immer mehr Wärmepumpe letztendlich installieren, dann gibt es immer mehr Strombedarf im Bereich Wärme. Also wo vorher Gas benötigt war, jetzt wird Strom benötigt. Dieser Mehrbedarf, das ist eine Chance, das, auch für uns, weil wir investieren sehr viel Geld in dem Stromnetze. Und wenn wir diese sehr viel Geld mit mehr Kunden letztendlich aufteilen, da kann man die spezifischen Kosten pro Kunde reduzieren. Ja, das heißt, wegen, dadurch, dass wir so viel investieren in der Netze, es ist ganz wichtig, dass die Energie, die Elektrifizierung der Wärme und die Elektrifizierung der Mobilität stattfinden, dass wir letztendlich diese spezifischen Kosten besser aufteilen können. Also das ist ein bisschen rein wirtschaftlich. Das Zweite ist, dass die Erzeugung von Elektrizität heute total variabel ist. Ist wetterabhängig. Ja, das ist Wind, das ist Sonne. Und das heißt, es gibt eine große Flexibilität. Und die Frage ist, wenn wir in unsere eigene Leben betrachtet, was sind die Themen, wo wir wirklich flexibilisieren können? Das ist die große Verbräuche. Und die große Verbräuche ist mein Elektroauto. Wenn die Strom zieht, dann zieht sie richtig viel. Es ist die Wärmepumpe. Ja, wenn sie heiß ist, sie zieht wirklich viel Strom. Und wir können aber das einfach abpuffern, Wärme. Es gibt ein Wärme, Warmwasserbehälter zu Hause. Ja? Oder die Batterie hat, das Auto muss nicht sofort rausgehen oder sie hat genügend Stand in ihrer Batterie. Und diese Variabilität letztendlich, die ist ganz relevant für die Stabilität der Netze. Ja? Und die ist ganz relevant, um zu wissen, wie viel Erzeugungsanlage brauchen wir wirklich versus wie viel können wir abpuffern letztendlich in einen Großspeicher, in einen großen Warmwasserbehälter oder aber in der Tatsache, dass ich vielleicht für ein paar Stunden gar nicht heize und später letztendlich wieder aufheize. Und diese Flexibilität, das ist letztendlich die Zukunft und das ist ein neues Leben für uns alle und die müssen wir beherrschen. Und da ist in der City, sagt immer, es gibt drei Dinge, die wichtig sind. Ja? Wir sind der Frontrunner der Energie- und Wärmewende, also wir investieren wirklich erneuerbare Energie, wir investieren in der Vergrünung von unserer Wärme, also ganz wichtig. Das Zweite ist, wir sind eine Flex-Kompanie, also wir stehen für diese Flexibilität, ja, und dafür müssen wir uns selbstverständlich digitalisieren. So, und diese Flexibilität, letztendlich, was tun wir dafür? Wir bauen so neue Produkte, die der Kunde erlaubt, auf diese Flexibilität zu agieren. Also wenn der Strom an dem Moment sehr billig ist, es gibt viel Sonne, ihr kennt das von 1. Mai Wochenende, negative Strompreise, das ist der Moment, um seine Batterie voll zu machen. Das ist der Moment, um Warmwasser letztendlich zu produzieren. Sie müssen nicht an dem Gerät stehen und drauf drücken. Es kommt ein Signal, dieses Signal wird automatisch verarbeitet und dann gehen diese große Geräte an oder wieder aus.
Also ja? Ihr speichert für eure Kunden.
Genau. Und dieses Signal, das nennt sich ein dynamischer Preis, also das dynamische Tarif. Wir finden das auch bei Enercity. Und das andere, das Regeln, das nennt sich Pulse bei uns. Das ist dieses Energiemanagementsystem. Und das bieten wir an unsere Kunden, um genau diese flexibilität Welt, in diese flexibilität Welt zu wachsen.
Ich glaube, was dabei immer ganz wichtig ist, dass natürlich der Kunde im Endeffekt immer noch sofort eine warme Heizung hat und eine warme Bude und dass das nicht flexibilisiert wird, dass man diese Leistung hat, nur wann die Leistung genau abgerufen wird, über einen warmen Wasserspeicher gepuffert wird und damit halt man selber von viel günstigen Strompreisen profitieren kann. Und das ist ja im Endeffekt auch deine Frage ein Stück weit immer, wie machen wir das Ganze denn bezahlbar? Und genau so muss es eigentlich laufen, aus meiner Sicht. Ich habe mal einen Antrag im Bereich Smart Grid geschrieben. Und genau so muss es laufen, dann über die Smart Meter, über den Smart Meter Rollout, dass wir das stärker vorantreiben, dass wir dann auch ermöglichen, dass diese dynamischen Stromtarife dann angeboten werden und dann auch tatsächlich der einzelne Endabnehmer davon profitieren kann.
Ich habe übrigens ein praktisches Beispiel dafür. Ich sitze im Landtag neben einem Kollegen, Gerd Hujan. Immer wenn dem ein bisschen langweilig wird, dann holt er sein Handy raus und dann guckt er sich voller Behagen gerade an, wie es denn zu Hause energetisch läuft. Dann sagt er, super, ich bin in der letzten Zeit eigentlich immer mit 1 Euro pro Liter gut davongekommen, wenn ich mit dem Auto gefahren bin. Oder jetzt habe ich gerade wieder Geld verdient, indem ich meine erzeugte Energie an das Energieunternehmen meines Vertrauens abgegeben habe und so weiter und so weiter. Also der ist sozusagen für mich persönlich, ehrlich gesagt, gerade das Beste, der beste Referenzzeuge dafür, dass das wirklich eine wirtschaftliche Vorgehensweise ist.
Wobei, was man sagen muss.
Vielleicht zwei Dinge. Das ist wirtschaftlich. Da kriegt man einfach letztendlich Optimierung für den Kunde. Und ich kann euch sagen, weil ich habe die gleiche App, das macht richtig viel Spaß. Also diese Wahrnehmung, dass man was Gutes macht und man merkt, dass es passiert. Und noch dazu, dass man einen Euro verdient.
Du nicht mehr in den Social Media, sondern du schaust dir an, wie es energetisch läuft zu Hause und wie viel du jetzt wieder verdienst.
Ja,
das ist doch mal eine schöne neue Welt.
Genau, das ist sehr entspannend, sage ich euch.
Ja. Was dabei wichtig ist, viele dieser Funktionen, die sind ja im Moment noch auf die eigene Photovoltaikanlage vielleicht begrenzt und die laden dann das Auto flexibel, aber die sind noch nicht intelligent mit dem Netz verschaltet. Das muss man mal ganz ehrlich sagen, das sind noch ehrlicherweise die wenigsten davon. Und das ist eigentlich genau jetzt die Aufgabe, dass man das hinkriegt. Das gekoppelt dann noch mit bidirektionalem Laden und natürlich dann noch die Wärmepumpen, die ja auch schon dann die Vorbereitung für das, ich sag mal nicht bidirektional, aber für das Einspeichern dann zumindest haben. Das ist eigentlich genau der Weg der Zukunft und dann sind halt auch erneuerbare Energien unschlagbar günstig. Das ist eigentlich die volkswirtschaftliche Rechnung dahinter.
Genau. Und das ist total richtig. Also diese Autarkie in ein Haus mit einer PV-Anlage, an eine Batterie, letztendlich diese Optimierung hat in den letzten Jahren schon im Haus stattgefunden. Ja, das mache ich auch persönlich auch. Der große Trick ist in der Tat, jetzt in der großen Öffentlichkeit zu gehen. Und das erlaubt diese dynamische Tarif, das erlaubt letztendlich diese Smart Meters und das erlaubt diese neue Energiemanagementsystem. Und die implementieren sich gerade aus unterschiedlichen Firmen. In der City glaubt fest an Flexibilität, deswegen investieren wir sehr, sehr stark. Genau wie in diesem Jahr auch an unser großes Pilotprojekt für bidirektionale Laden mit Volkswagen zusammen gelauncht haben, wo wir wirklich nachweisen mit einer größeren Flotte, dass es richtig funktioniert. Und es passiert gerade. Das ist noch nicht ein Standardprodukt, aber lass uns 3 bis 5 Jahre abwarten und das gleiche Podcast wieder machen und gucken wir mal, wie viele Kunden wir in Deutschland haben.
Auf das Angebot kommen wir zurück. Ich will aber noch ein Versprechen einhalten. Mein Versprechen, weil wir reden noch über Fernwärme.
Ja.
Also, wir haben jetzt viel geredet über die Situation von Eigenheimbesitzern. Ja. Nun gibt es aber noch viel mehr Menschen, oder etwa die Hälfte, wenn ich rechte Erinnerung habe, dass die wohnen nicht in einem eigenen Haus, sondern die wohnen als Mieterinnen und Mieter. Und das ist natürlich selbstverständlich in den Städten vor allen Dingen der Fall. Wie macht man es da? Hannover ist, wenn ich das sehe, die absolute Ausnahme. Hannover macht einen Anschluss- und Benutzungszwang für Fernwärme. Also da muss sich niemand mehr Gedanken machen. Er ist, um es mal unfreundlich zu formulieren, gezwungen, Fernwärme zu ordern beim örtlichen Versorger, was zufälligerweise das Unternehmen ist, das Aurélie Allemanie vertritt, nämlich Enercity. Das lässt sich, glaube ich, nur dann rechtfertigen, wenn es am Ende des Tages auch wirtschaftlich ist. Unter den neuen Bedingungen, die wir vorhin besprochen haben, ist das möglich?
Also die neuen Bedingungen letztendlich ist ein Stressfaktor, aber das muss ich ein bisschen mehr ausholen. Unabhängig momentan von der Diskussion, die in der Politik stattfindet, hat sich in der City entschlossen und hat bereits letztendlich viele Investitionen getätigt, die Fernwärme grün zu machen und diese Investition für 2/3 der Bewohner hier in Hannover zu tun. Und das bis spätestens 2040, 2045 zu machen. Also wir sind mittendrin für dieses Plan und das ist unabhängig letztendlich von der Diskussion von Berlin. Um das vielleicht klar zu machen, genau wie der Kohleausstieg umgesetzt wird, unabhängig von der Diskussion in Berlin. Die Frage ist, was ist der wirtschaftliche Impact von der Diskussion in Berlin auf unsere Vorhaben? Das ist einfach die richtige Frage. Und momentan, das wirtschaftliche Impact der Diskussion in Berlin stresst die Enercity als Unternehmen. weil wir letztendlich uns auf diese Investitionsfahrt committed haben. Und wir haben auch für unsere Kunde auch eine Preisformel für diese Fernwärme letztes Jahr auch committed. Und diese Preisformel haben wir mit der Verantwortung an Energieunternehmen aus Hannover, die auch gewisse soziale Verantwortung für unsere Bürger in Hannover. Ja, das heißt, wir haben gesagt, okay, der Preisanstieg bis zu einem gewissen Level ist entlang der Preisanstieg der Gasheizung, weil es darf nicht teurer als der Gasheizung, bis es aus unserer Sicht die Gasheizung deutlich teurer werden und wir mit unserer Fernwärme letztendlich in einen Floor letztendlich. Das ist ein Vorteil für die Kunde. Das ist nicht nur, dass es grün ist, das ist ein sorgloses Paket auch für unsere Kunde zu Hause, aber das ist auch perspektivisch auch das beste Produkt, auch ökonomisch gesehen. So, und das heißt, in dieser Phase, wo wir gesagt haben, wir messen uns an der Wettbewerb Gas und der Gas wird befürwortet gerade, der CO2-Preis wird in Frage gestellt. Es bedeutet einen enormen Anspannungsgrad auf die Wirtschaftlichkeit für uns als Enercity, die wir letztendlich mit einer besseren Performance und anderen Produkten kompensieren müssen oder aber die Investitionen in der Energie- und Wärmewende verlangsamen.
Heißt das übersetzt, die Kunden von Enercity müssen sich keine Gedanken machen, aber Enercity muss sich Gedanken machen?
Enercity muss sich Gedanken machen und agiert auch entsprechend. Und für unsere Kunden haben wir ein Commitment letztendlich gegeben, die wir auch halten werden und halten müssen. Ja.
Vielleicht nochmal auf diesen Zwang zurückzukommen und auf die Infrastruktur. Also bisher ist es ja an vielen Stellen in Niedersachsen und in Deutschland so, dass wir eine Gasinfrastruktur haben, Gasleitungen und da gibt es dann ja auch Netzentgelt für und das sorgt ja auch für entsprechende Kosten. Jetzt sagen wir mal, immer mehr steigen auch aus wirtschaftlichen Gründen auf die Wärmepumpe zum Beispiel um, dann werden ja diese Kosten auch immer teurer. Andersrum könnte man jetzt bei der Fernwärme ja auch sagen, wenn ich nur wenige Kunden habe, dann ist es sehr, sehr teuer. Wenn ich alle Kunden habe, zum Beispiel in Hannover, dann wird es sehr, sehr günstig. Also würdest du sagen, das hannoveranische Modell dieses Anschlusszwanges bei Fernwärme ist immer das Richtige oder wo würdest du eine Linie ziehen?
Ich kann das nur wirklich empfehlen. Es wird immer von Zwang gesprochen, ich weiß. Ich kapriziere,
so ist der Fachbegriff, ja.
Ich kapriziere ein wenig und sage, das ist eine Pflicht. Und das ist eine Pflicht, die beidseitig ist. Der Kunde hat eine Pflicht, also prioritär und diese Fernwärme zu nehmen. Und ich habe die Pflicht, Fernwärme zur Verfügung zu stellen. Ja, das geht immer im Leben, immer an beide Seiten. Und wenn wir das beide erfüllen, haben alle gewonnen. Ja, weil das ist so, wenn ich eine Fernwärme letztendlich installiere, in der Wohngebäude, ein einziger Besitzer, der sagt, nee, ich will das nicht, ich will noch Gas haben, dann ist das maximal ungünstig für alle Beteiligten. Das ist, die Systemkosten werden unendlich hoch sein. Das heißt, im Sinne der Wirtschaftlichkeit und der Endkundenpreise ist es sinnvoll, dass alle umstellen.
Soweit gehört aber auch dazu, dass Hannover damit eine, ich glaube, ziemlich absolute Ausnahme ist. Ich hätte jedenfalls sonst noch aus keiner Stadt gehört, die es auch so gemacht hätte. Also schon insofern ist nicht nur eine City Frontrunner, sondern eben auch Hannover in dieser Frage. Warum zögern die anderen oder wollen sie erst mal gucken, wie ihr euch schlagt?
Ja, also ich habe sehr viele Gespräche geführt, auch mit Oberbürgermeister von anderen Städten. Und die finden das sehr interessant. Dieses Prozess, auch dieses Ergebnisse zu erzielen, erfordert einen größeren Dialog. Und dieser Dialog hat Enercity zusammen mit der Stadt Hannover geführt über Jahre, um zu diesen Ergebnissen zu kommen. Weil Akzeptanz ist schon ein großes Thema, das wissen wir alle. Und daher, man kann nicht so sagen, okay, ich finde die Idee von Enercity super gut, lass uns von Hannover, nicht Enercity, Hannover super gut, lass uns das einfach auch, weiß ich nicht, in eine andere Stadt in Deutschland machen. Um das machen zu können, gehört ein Bürgerdialoge, die geführt werden muss, bis wir letztendlich zu einer Gesetzlage oder kommen kann. Und diese Arbeit muss gemacht werden.
Vielleicht nochmal ein Beispiel aus dem Dorf. Ich habe vorhin Beuchte erwähnt als ein Dorf, welches die Abwärme der Biogasanlage benutzt. Und da hat mir dann mal der Betreiber der Biogasanlage gesagt, wir hatten ganze 5 Haushalte oder eine Handvoll Haushalte, die sich nicht angeschlossen haben. Mhm. Und die sind dann, das war schon ein paar Jahre her, die sind dann in dem Moment, wo Russland in die Ukraine einmarschiert ist, sind die natürlich dann wieder auf ihn zugegangen und haben gesagt, ja, jetzt ist der Preis ganz schön teuer, können wir uns nicht doch noch anschließen? Und ich glaube, das ist genau diese Art von, Kurzfristigkeit, die dann teilweise dort gedacht wird, dass man diese Infrastruktur nicht mitdenkt. Und ich glaube, mit diesem Begriff, das ist ein Geben und Nehmen und dann muss es auch eine Preisgarantie geben, dass man da wirklich günstig bleibt und dass es wirtschaftlich ist. Aber ich glaube, das rächt sich, wenn man bei sowas nicht mitmacht. Und also ich aus meiner politischen Sicht würde ich jetzt sagen, wenn das von der städtischen Struktur her Sinn ergibt, würde ich das den Städten sogar auch empfehlen. Also ich bin von diesem Modell schon überzeugt.
Mir ist gerade aufgefallen, wir reden immer von Fernwärme, aber wahrscheinlich haben die wenigsten, die uns jetzt gerade zuhören und zusehen, selber zu Hause eine Heizung, die aus Fernwärme gespeist wird. Was ist eigentlich das Material? Also woraus kommt eigentlich Fernwärme?
Also es gibt eine größere Wärmeerzeugungsanlage, also was man in klein zu Hause hat vielleicht, also in große. Wir haben zum Beispiel jetzt ganz neu in Hannover ein Biomass-Heizkraftwerk gebaut.
Also der ganz große Kamin.
Also wir verbrennen Haltholz. Aus diesem Haltholz wird Wärme gemacht. Und diese Wärme erzeugt so das Warmwasser für den Kunde zu Hause, um die Heizung warm zu machen. Und dieses Wasser, diese Heißwasser, die aus dieser Heizkraftwerkanlage kommt, wird verteilt letztendlich in der Stadt und das kalte Wasser kommt zurück und wird wieder aufgeheizt. Ja, und also so funktioniert das, diese Fernwärme. Und ich als Ingenieur finde das total spannend. Und wir haben in Hannover 13 von diesen Anlagetypen, ja, also Biomass-Heizkraftwerke, also Altortsanlage, Verbrennungsanlage. Es gibt auch große Wärmepumpe, ja, wo wir Wasser aus dem Fluss auch ziehen und wieder zurückgeben. Es gibt so eine Klärschlammverbrennungsanlage, ja, wo wir Klärschlamm auf der Umgebung nehmen. Es gibt eine Müllverbrennungsanlage. Und es gibt eine Power-to-Heat-Anlage. Also was ist das? Ein billiger Strom, wenn die Sonne scheint, die wir in Wärme umwandeln. Und Sie sehen, das ist total spannend. Unterschiedliche Technologie, die dazu führt, dass ein großes Warmwassernetz letztendlich in der Stadt entsteht und verteilt in der Wohnung.
Das ist wirklich, glaube ich, spannend. Ja. Es läuft ganz anders, als man sich das früher vorgestellt hat, wo irgendwo weit weg ein Kraftwerk stand und das wurde entweder mit Gas oder mit vielleicht auch mal mit Öl oder mit Kohle vor allen Dingen auch befeuert. Diese neue Energiewelt ist eine komplett andere. Ich will es aber noch ein bisschen komplizierter machen. Wärmeplanung. Vorhin ist das Stichwort schon mal gefallen. Also durch die Ampel ist eingeführt worden, die Pflicht zur Wärmeplanung für die Kommunen. Das hat dort überall große Freude ausgelöst, weil man gar nicht wusste, wie man das eigentlich machen sollte. Und jetzt kommt eben ein neues Gesetz, das eigentlich sagt, liebe Verbraucherinnen, liebe Verbraucher, liebe Eigentümer, ihr könnt selber entscheiden, was für eine Heizung ihr gerne hättet. Wenn man nicht diesen hannoverschen Weg geht, der Anschluss- und Benutzungspflicht, wie soll man dann eigentlich eine Wärmeplanung erstellen oder wie soll man durchsetzen, dass aus dieser Planung dann auch immer eine Realität wird?
Ja, so erstmal, um etwas zur Realität wird, braucht man eine Planung. Also das ist unbestritten. Die Herausforderung, glaube ich, ist aus der Planung eine Umsetzung zu machen. Und da ist momentan die größte Hindernis, die wir haben. A, weil wir teilweise die Fähigkeiten, die Engineering-Kapazität nicht haben und diese Wärmeplanung letztendlich auf eine Anlagestruktur und eine Rohrleitungsstruktur letztendlich zu definieren. Das ist das eine. Und das zweite hinter dieser Wärmeplanung erfordert so eine Finanzierung für diese ganze Vorhaben und das ist die nächste große Hürde. Ne? Ja, und ich sage, das ist das Leben. Wir müssen diese Hürde anpacken und lösen. Also anders geht nicht. Und dadurch, dass wir diese Fähigkeit hier bei Enercity haben, helfen wir viele Kommunen, die Wärmeplanung zu machen, weil wir die Kompetenz haben und B, letztendlich die Umsetzung von dieser Wärmeplanung zu machen. So,
was aber du Moment, verstehst schon, warum ja, viele Bürgermeister bei dem Stichwort hektische Flecken im Gesicht kriegen.
Ja, ich verstehe das auch. Aber ich sage, ist okay, das ist das Leben, es hilft aber nichts. Und jetzt ist die Frage, was sind die Lösungen im Raum? Und wir als Enercity bieten einfach Lösungen. Und es gibt andere Firmen, nicht nur Enercity, die viele Wärmeplanung anbieten. Inzwischen, das ist auch digitalisiert. Ja? Also wir haben von der ersten Wärmeplanung von Enercity auf heute unheimlich viel gelernt. Und auch arbeiten wir mit KI, um dieses Thema auch effizienter zu machen. Also man soll keine Panik haben mit einer Wärmeplanung. Das ist etwas, was sehr einfach zu lösen ist. Schwieriger wird nachher die Umsetzung, und das, weil das ist, ich sage immer, die Wärmewende findet in Stahl und Beton. Man muss Anlage bauen, Rohrleitung bauen, und das ist einfach was die größte Herausforderung. Die Planung selbst ist es nicht.
Jetzt hast du zwei Bottlenecks angesprochen. Einmal die Planungsleistung bzw. die Engineering Capacity hast du es genannt. Also die Arbeiter, die das tatsächlich umsetzen, und du hast die finanziellen Möglichkeiten genannt. Was würdest du sagen, ist das Größere, ist das Schwierigere? Sind wir, wenn wir an der einen Stelle schon angekommen sind, dann müssen wir gar nicht mehr um Finanzierung reden? Oder ist die Finanzierung eher das, was in den Städten, in den Unternehmen auffällt?
Also wir wissen, ich würde sagen, beides sind herausfordernd. Du magst die Antwort nicht, aber ich kann das nicht besser sagen. Okay. Wir haben ein Thema, wo wir für solche Projekte wirklich zu wenig Personal haben teilweise und zu wenig Expertise. Deswegen müssen wir das unbedingt standardisieren und versuchen, dass diese Engineering-Kapazität letztendlich zu optimieren. Da sind wir dran. Nicht nur wir als Enercity, die gesamte Branche. Die Finanzierung ist auch ein Thema, und das ist besonders ein Thema für kleinere Kommunen. Nicht, weil die kleineren Kommunen viel schlechter dastehen als die große Kommune. Ich meine, alle haben seine Herausforderungen in der Finanzierung, weil die Budgets letztendlich deutlich kleiner sind. Und um eine Finanzierung zu bekommen und eine attraktive Finanzierung zu bekommen, braucht man größere Budgets. Ja, also die Kapitalinvestoren, die investieren, die mögen nicht diese Kleinteiligkeit. Und deswegen haben die kleinere Kommune umso größere Herausforderungen als größere Kommune. Und da müssen wir als Branche uns unterstützen, dass wir sagen, lass uns einfach ein paar Dinge zusammenbringen, dass der Volumen groß genug ist, um die Finanzierung besser auf die Beine zu bekommen. Ja, das heißt, beide sind echt herausfordernd, um ehrlich zu sein.
Die andere Herausforderung ist vielleicht noch ganz kurz, wir machen jetzt die Planung. Und dann sind ja viele Eigenheimbesitzer vielleicht noch nicht irgendwie in der Lage zu sagen, ich weiß ja noch gar nicht, wie der Plan dann tatsächlich ist, wie der dann aufgestellt ist. Da gibt es ja auch unterschiedliche Deadlines. Und so lange machen die erstmal nichts. Das ist ja diese typische Reaktion, wir planen jetzt erstmal, dann gucken wir mal, was da von der Kommune dann irgendwann kommt. Und dann kann ich mir vielleicht dann ein Meinungsbild erstellen, ob ich dann diese Heizungsform wähle oder nicht. Siehst du dieses Problem oder sagst du, nee, die Eigenheimbesitzer sind eigentlich dynamisch?
Nee, dieses Problem existiert. Ich hatte gesagt, diese ganze Diskussion über diese Gebäudemodernisierungsgesetz, Heizungsgesetz, das führt dazu, dass die Kunden keine Entscheidung treffen können. Das bringt Unsicherheit. Und deswegen bin ich froh, also, dass, wenn diese Diskussion endlich zu Ende kommt, dass man mit einem Rahmen arbeitet, dass wir die Kunden richtig beraten können und dass sie eine Entscheidung treffen können. Die Kunden, die einfach eine schnelle Entscheidung treffen müssen, weil die Heizung kaputt gegangen ist und die müssen das so oder so ersetzen, die melden sich schon bei uns. Die melden sich schon bei der Energieversorger oder bei dem Handwerk und versuchen das zu klären, was die richtige Lösung ist. Das ist wirklich ein komplexes Thema. Ihr müsst selber einmal versuchen, dieses Projekt durchzuziehen zu Hause und ihr werdet sehen, wie komplex es ist. Und das müssen wir unbedingt wegnehmen, wenn wir die notwendige Geschwindigkeit erreichen wollen, um 2045 carbonneutral zu sein. Und das ist aus meiner Sicht die Verantwortung der Politik und die Verantwortung der Unternehmen, das eben genau zu machen. Deswegen setzen wir eher wahrscheinlich und deswegen reden wir miteinander.
Das ist, finde ich, eine schöne Überleitung zu meiner Schlussfrage, weil wir sind schon wieder gut unterwegs gewesen. Die ganze Zeit geht schnell rum. Wir haben begonnen mit dem Blick zurück vor 10 Jahren. Du hast übrigens nicht verraten, wer deine Lieblingsministerin oder dein Lieblingsminister gewesen ist. Jetzt blicken wir mal nach vorne 10 Jahre. Wo steht Deutschland dann? Erstens bei der Energiewende, zweitens bei der Wärmewende in Sachen Klimaschutz. Und wo steht Deutschland bei den Energiekosten? Also was kommt auf die Geldbeutel der Kundinnen und Kunden zu? Wird es teurer in 10 Jahren sein? Also jetzt mal immer die Geldentwertung mit berücksichtigt. Oder wird es billiger? Wird es in etwa gleich sein? Was ist der beste Tipp?
Wow, das ist
Naja, wir haben kompetente Gäste hier, die werden auch genau.
Also,
gefordert.
Ich nehme mich ein bisschen Zeit und antworte dann die erste 2 Fragen zuerst. Wo werden wir sein in 10 Jahren? Ja, das ist, was die Dekarbonisierung der Strom, wir haben immer noch dieses Ziel von 80% in 2030. Da bin ich sehr gute Sache, dass wir das erreichen können, dass das in 10 Jahren, 2035, wir werden also über 80% erneuerbare Strom. Das glaube ich, das ist kein großes Gefahr. Bei der Wärmewende ist echt nicht leicht. Also als in der City haben wir uns vorgenommen, Wasserstoff-ready zu sein. Ich glaube nicht, dass in 2035 Wasserstoff da sein wird. Das heißt, wir werden einen Dekarbonisierungsgrad von 70-75% haben im Bereich Wärme. Ne? Ich glaube, dass wir, und das können wir sagen, weil wir wirklich große Investitionen jetzt zwischen heute und 2033 genommen haben. Und ich glaube nicht, dass der Rest der Industrie auf diesem Stand sein wird. Das heißt, bei der Wärmewende, wenn wir in 10 Jahren bei über 50% sind, dann haben wir mutige Entscheidungen zwischenzeitlich getroffen und die müssen wir noch treffen hier in Deutschland. Mhm. So, das ist deine erste Frage. Der zweite Frage ist, was bedeutet das alles für meine Kosten? Das ist so, in diesem Infrastrukturprojekt, die ersten Jahre, die sind die teuerste. Ja, das heißt, die nächsten 5 bis 10 Jahre, das ist, ich sage immer, der Buckel, wo die Kosten letztendlich steigen und wo die gesamte Sektorkopplung noch nicht vollständig ist. Das heißt, es ist sehr schwer, diese Kosten letztendlich zu kompensieren. Und deswegen sind wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren darauf angewiesen, Industrie und Politik zusammenzuarbeiten, um das verträglich zu machen. Ich bin aber der festen Überzeugung, in 2035, wir kommen in einen Bereich, wo Deutschland wieder sehr attraktiv ist, definitiv da und sehr flexibel ist, es wird eine große Industrie im Norden Europa auch geben, wo sehr viel Strom erzeugt wird. Und daran arbeite ich Tag für Tag, muss ich ehrlicherweise sagen. Und deswegen, um zurückzukommen auf unsere Diskussion über die Fernwärme in Hannover, wo wir eine enorme Verpflichtung gegenüber unseren Kunden genommen haben und dafür uns vorgeschrieben haben, deutlich effizienter zu sein. Und das ist genau, was jetzt passieren wird, die nächsten 5 bis 10 Jahre, um diesen Anstieg der aufgrund der Investitionen zu bremsen, um in 2035 wirklich sehr stark in Europa agieren zu können.
Also es bleibt ein steiniger Weg, wobei man natürlich sagen muss, diejenigen, die auf Gas und Öl setzen, die haben einen noch steinigeren Weg vor sich, weil sie erstens echte Rechtfertigungsprobleme beim Klimaschutz haben und zweitens, also wenn man mal so auf die internationale Entwicklung schaut, das wird nicht billiger werden und das wird im Zweifel für den Geldbeutel noch einmal belastender sein. Das war ein spannendes Gespräch zu einem gar nicht so einfachen, aber praktisch hochrelevanten Thema. Mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Christoph, dir glaube ich auch, oder?
Schön, dass du bei uns warst, Aureli.
Ja, ich bedanke mich bei euch beide. War sehr spannend.
Tschüss.
Tschüss.